willkommen zu Nurses Beyond the Bedside, dem Podcast ohne Risiken, aber mit Nebenwirkung. Bei uns sind eure Ohren in den besten Händen. Bist richtig?
Bin ich richtig?
Ist bei deinem Notizblock auf der richtigen Seite?
Mein Bauband ist on air.
On air. Perfekt. Ja, dann starten wir in die Folge 11.
Herzlich willkommen und schönen guten Morgen, guten Mittag und guten Nachmittag und guten Abend, je nachdem. Mhm.
Ja, wir sehen ja in der Statistik, dass ganz viele schon
in der Früh uns,
eigentlich hören, gell?
Manche warten schon, bis es 4 in der Früh ist.
Ja, wir haben es jetzt immer schon Mitternacht.
Also ja, Mitternacht, Entschuldigung.
Also stimmt, beim Anfang haben wir so um 4.
Und jetzt, also wie gesagt, lieber Nachtdienst, ihr könnt ab 0 Uhr 1 unsere Folgen hören.
Genau. Also Folge 11 haben wir uns gedacht, wir beantworten jetzt einmal.
Es fängt schon wieder
an. Los.
Es ist schon wieder.
Das wird schon wieder nichts.
Nein,
das
können
ist, wir dabei abbrechen eigentlich.
Genau, beim Beenden, gell? Danke fürs Zuhören, gell?
Das war's. Kurz und knapp.
Shortcut.
Er hat uns schon noch mit der Nacht. Das war die einzige Message für die Folge. Na, wir haben uns eigentlich gedacht, dass wir mal unsere Hörerfragen beantworten, weil wir kriegen auf unserem Instagram-Account immer wieder Fragen gestellt.
Ja.
Also per Mail, wollte ich sagen. Per
Direkt Nachricht.
Oder auch auf unseren privaten Profilen.
Ja.
Also ganz viele schreiben uns eigentlich auf unseren privaten Profilen.
Ja.
Und da kriegen wir immer wieder Fragen. Und wir haben uns da jetzt einmal drei
zusammengeschrieben. Genau.
Willst du vielleicht mit der Ambulanzfrage starten?
Ja, wir haben die Frage bekommen, ob es eine Erklärung gibt, warum man in einer Ambulanz oder beim Arzt manchmal so lange warten muss, beziehungsweise warum manch andere, die später die E-Card hergeben haben, früher drankommen wie einer selbst.
Also ob es da irgendein System dahinter gibt.
Und wir können sagen, jo.
Jo.
Gibt's
ein System.
Ist das erklärt?
Vitamin B.
Geldwäsche.
Nein. Bestechung funktioniert.
Nur bis 20 Euro dürfen wir annehmen, wir nicht.
Also Gutscheine, fallen da Gutscheine rein.
Die Pharmafirmen damals für Gutscheine essen, dürfen sie auch nicht mehr, gell?
Aha,
dürfen
sonst nichts, ganz streng.
Dürfen sie nichts mehr hergeben. Nein, aber zurück zu der Frage. Ja, es gibt ein System. Das nennt sich Manchester Triage-System. Es wird hauptsächlich in Notaufnahmen eingesetzt. Manche Ärzte haben auch so, ich weiß nicht, ob die dann wirklich dieses Manchester Triage-System das genaue führen, aber manche haben so einen Leitfaden und einfach sagen, okay, wie tue ich das genau triagieren, nennt man das eben. Und das ist eben ein strukturierter Fragebogen, wo ganz genau hinterfragt wird, wie lang ist das Geschehen oder das Symptom, wie stark sind die Schmerzen. Und da werden einfach verschiedene Punkte durchgefragt. Aber man muss jetzt sagen, das ist jetzt, natürlich kann man diese Dinge lernen und das ist, man gibt es einem Schneeballsystem weiter, beziehungsweise wenn ein neuer Mitarbeiter kommt, wird der eingeschult. Aber da gibt es ja wirklich eine spezielle Fortbildung und Schulung. Also das Personal ist wirklich geschult auf das, weil man natürlich wirklich ganz genau unterscheiden muss, wer ist akut oder wer ist nicht akut.
Ja, ich habe da immer das Bild, ich glaube, das war, hast du der Film Pearl Harbor? Was sie mit dem Lippenstift, da ist sie Pflegekraft und muss dann mit ihrem Lippenstift die Leute markieren, die noch behandelbar sind und die Soldaten nicht markieren, wo man sieht, dass die so schwer verletzt sind, dass die versterben.
Ich glaube, aber ob das Bild habe, weiß ich nicht. Aber ich weiß, was du meinst.
Ja, da habe ich mir das Bild irgendwie, weil das zeigt das irgendwie, um was es geht, dass man sagt, okay, wer braucht. Also ich meine, das ist jetzt ein ganz krasser Fall, weil da hat man einfach geschaut, okay, man muss die Ressourcen bündeln und schaut dann, wenn man noch hilft und wem kann man eh nicht mehr helfen, weil die Verletzungen vielleicht zu schwer sind. Aber jetzt in einer Notfallambulanz ist es einfach so, dass man sagt, okay, wer kann warten und wer kann vielleicht nicht warten.
Genau.
Also mit einem Hinterwandinfarkt beim Herzen kannst eher nicht warten zum Beispiel. Ja.
Wie mit einer Gartenscheibe im Fuß. Kannst warten.
Kannst theoretisch warten. Ist ja besser, wenn du nicht früh herumgehst und aufstehst. Ja, da kann man warten.
Genau. Und Ziel ist es einfach wirklich, dass man diese schweren, akuten Fälle, die direkt zum Anschauen sind, herausfiltert, die Ressourcen passend einsetzt, die vorhanden sind und den Patientenfluss gut zu koordinieren. Das sind eigentlich die Ziele von einem Manchester Triage-System. Und natürlich wäre ich nicht ich, gell, wenn ich noch ein paar Side-Facts habe, so auf meiner Folie.
Natürlich.
Also es gibt verschiedene, also 5 Stufen insgesamt. Und es wird eingegliedert in blau, das ist nicht so dringend. Die müssen in einem Zeitraum von 240 Minuten angeschaut werden.
Mhm.
Die nächste Stufe ist grün, das ist dann normal, wo man sagt innerhalb von 120 Minuten. Dann gelb wäre schon dringend, das sind dann schon 60 Minuten, was du nochmal wartest. Also das geht dann eh, gell?
Muss man sagen.
Orange ist dann schon sehr dringend, das haben wir dann schon nochmal 10 Minuten. Und rot ist sofort, da gehen wir dann von 0 Minuten aus. Also das okay. ist so, das, wenn das Personal den Fragebogen durchgeht, kriegt man dann quasi eine Markierung auf den Fragebogen und dann wissen sie, okay, passt, der hat jetzt blau, der kann jetzt echt warten und das ist ganz hinten angesetzt.
Ja.
Von dem.
Und man darf sich, glaube ich, oft nicht täuschen lassen, weil die Leute schauen oft besser aus, wie es dann wirklich ausschaut quasi.
Ja, aber es, finde ich, ist auch schwierig, weil ich habe selber in einer Ambulanz gearbeitet, weil jeder hat ein anderes Schmerzempfinden zum Beispiel.
So fangst du schon mal an.
Ja, genau, weil das die Schmerzskala ist alles schön und gut, wenn man sagt 0, haben wir gar nichts und 10 ist so, ich habe das beschrieben, wenn einer gesagt hat 8 und sitzt ganz gechillt mit seinem Kaffee da und dann habe ich gesagt, das ist das, wenn ich jetzt da, oder ich nicht bei Ihnen, aber wenn jener mit einer Motorsäge jetzt
irgendjemand schneidet ihn die Hand ab.
Genau, ohne dass jetzt das irgendeine Betäubung kriegt oder sonst irgendwas. Das wäre 10 oder 9 von dem Bremer. Und dann so, ach so, ja dann ist es nicht so.
Aber das ist schon ein...
So habe ich das beschrieben.
Eine coole Beschreibung.
Du ist die ganzen Jahre gut gegangen bei Beschreibung. Aber sie haben das verstanden.
Ja.
Und dann haben wir immer gesagt, brauchen sie ein Schmerzmittel, weil ab Skala, von der Schmerzskala, 3 ist laut Schmerzmanagement, dass man ein Schmerzmittel gibt. Mhm. Und wenn sie sagen, na, brauche ich keins, dann befinden wir uns ab 3
aber
abwärts.
Aber 7 auch einmal Stufe. Also,
natürlich.
Ja, bei der Schmerzskala, na, 7 von 10, wollen sie ein Schmerzmittel? Na. Okay, dann
ich
passt.
Muss ja wissen, das sehen wir irgendwie nicht. Immer das. Ich kann ja nicht sonst sagen, was weh tut. Und das ist,
das kann man ausräumen, das Gerücht, man muss dann sagen können, was weh tut. Also man darf ruhig daheim auch schon ein Schmerzmittel nehmen.
Und der Arzt druckt dir dort ein, dass du weh hast,
genau,
auch
also, trotz und vor allem, wenn es wirklich was Schlimmes und was Akutes ist, dann hat man eh zum Beispiel einen Druckschmerz. Das heißt, wenn er dann diesen Punkt berührt,
genau,
dann würde der Schmerz ja trotzdem kommen.
Und
ja?
Man muss sagen, es ist natürlich schwierig, und dass man sagt, okay, jetzt kommt der Patient schon wieder oder wegen irgendwas, wo man sich denkt, boah, bei einer gewissen Uhrzeit, das ist jeden, glaube ich, von uns schon mal gegangen, warum ist denn der jetzt gekommen wegen wurscht banale Dinge, wo man denkt, ja, warum wartet der nicht bis nach dem Wochenende oder bis zur regulären Zeit? Aber in dem,
oder geht in der Früh einfach zum Hausarzt.
Genau, ja. Aber in dem Moment ist das für den Patienten so belastend,
ja.
Und wurscht, und wenn er eine Schlafstörung hat und wenn er seit 3 Wochen eine Schlafstörung hat und es steht um 2 in der Früh dann in der Ambulanz so, aber es ist für manche, wo man sagt, okay, es ist jetzt schwer zum Verstehen, warum der in eine Notaufnahme kommt um 2 in der Früh, aber für denjenigen ist es gerade im Moment wirklich
ganz
schlimm.
Und
den Respekt oder das muss man, das Verständnis muss man dann haben. Und auch wenn man sagt, boah, Tag gerade, das ist auch voll verständlich, aber das darf man Patienten oder Patientin nicht zeigen. Aber seltenst, sage ich mal. Es gibt Leute, die einen Gesundheitscheck machen und von einer Ambulanz zur nächsten gehen, das gibt's.
Ja.
Aber selten, dass jemand einfach sagt, mal, es ist lustig, in einer Ambulanz zu sitzen.
Ja.
Aber man muss die Leute ernst nehmen, so mit was sie kommen.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist das Schwierige, weil es natürlich immer Leute gibt, die eigentlich zu einem Facharzt gehen hätten können, das reicht. Oder zum Hausarzt. Und dann hast aber immer zwischendrin die ein, zwei Personen dabei, die wirklich zurecht dort sitzen. Und das ist dann oft schwer herauszufiltern.
Mhm. Und ich kann das aus meiner Erfahrung sagen, ich kann mich noch nach einem Beispiel erinnern. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal da jemals erwähnt habe. Es ist irgendwann nochmal so das Bauchgefühl. Es ist nicht nur das Menschen-Triage-System, was man großartig hat, oder Checklisten oder sagt, okay, irgendwann ist es einfach die Erfahrung, was einem mit die Dinge mitgibt und sagt, passt was nicht, weil so ein Hinterwandinfarkt, weil du den vorher angeredet hast, den siehst du so schwer.
Ja.
Den siehst du wirklich schwer und du musst echt Glück haben, dass du den gut erkennst.
Ah, die Leute selber checken das oft nicht. Oder auch wenn du einen stummen Herzinfarkt hast oder auch bei Frauen der Herzinfarkt, der nicht diese typischen Symptome oft zeigt, ist oft ganz schwer zu erkennen. Und ich habe das einmal gesehen in einer Ambulanz, da war ich als Angehörige mit dabei und habe dort gewartet und dann ist ein Mann gekommen und der hat gesagt, ihm ist so schlecht und er ist so unrund und hat so eine innere Unruhe und er versteht das nicht, Übelkeit und innere Unruhe. Und ich habe gesagt, ja, er soll einmal warten. Und er ist immer wieder aufgestanden. Und ich habe schon gedacht, der schaut so faul aus, ich weiß es nicht. Gell? Irgendwas hat er, aber ich hätte auch nicht sagen können, was der hat. Und dann irgendwann hat er angeklopft, hat er einmal erbrochen, dann haben sie Nägel rein ins Behandlungszimmer Und der hat dann auch einen Hinterwandinfarkt gehabt. Mhm. Und mit dem sind sie dann gleich abgespürt.
Mhm. Der war rot.
Der war dann rot. Ja. Aber das hätte man zuerst auch nicht gedacht, weil der ist ja zu Fuß noch selber allein in die Ambulanz spaziert und hat einfach gesagt, ihm ist so schlecht und er hat seine innere Unruhe.
Ja.
Naja.
Innere Unruhe haben viele. Ja, also das ist jetzt wirklich...
Und das ist halt echt schwer. Dann oft zum Einschätzen, muss man echt sagen.
Es ist schwer und wo ich mich dann so schwer dann habe, wenn du in einer Ambulanz, also wir auf der Gün gearbeitet haben, haben wir durch den Warteraum durch müssen, damit wir zu Blutverschickungssystem gekommen sind, ja. Und wenn du dann eine schwere Blutung gehabt hast und du eh schon mit Handschuh oder irgendwie befleckt warst mit Blut bei der Kleidung und du rennst zu dieser Ding und dann steht eine auf und sagt mir, Entschuldigung, wie lange muss denn ich noch warten? Und weil mir denkt, du siehst, dass vorher der Notarzt gekommen ist, wir alle ganz schnell gegriffen haben und das ist für mich ein Verständnis, dort habe ich mich immer ganz zusammenreißen müssen, dass ich dann höflich war.
Ja.
Und ich habe eh nur schnell eine Antwort um mich hauen können, weil mehr hast dann eh nicht Zeit gehabt, weil du da als Diplomierte allein warst. Und du hast dann Assistenzberuf dabei gehabt, der in der Bereitschaft dann war bei einer gewissen Uhrzeit. Aber du bist dann als Sekretärin gewesen, du hast Blut abnehmen müssen, du hast eine Leitung legen müssen, du hast Labor aufstellen müssen.
Die EKs anfordern, also die Transfusionen, wenn du welche brauchst. Das warst ja nur quasi du dort.
Genau.
Ja.
Genau.
Also, und dann hast du schon noch assistierenden Arzt, weil der braucht dann das Medikament.
Du hast Gott sei Dank den Assistenzberuf gehabt, der dann assistiert hat. Aber
ja, und den mittlerweile richtig früh schon dürfen, muss man sagen, vom Gesetz her. Mhm. Also die dürfen jetzt schon ein bisschen mehr, das ist richtig cool. Vor allem in so Situationen, finde ich, wo du sagst, okay, du tust dir dann leichter. Aber sonst da hat es dich fast zerrissen als Diplomierte.
Ja, und das da habe ich mir dann echt manchmal den Kopf geschüttelt, weil ich mir gedacht habe, bei aller Liebe, das war ganz schwer für mich nachvollziehen, weil ich denke, du siehst, dass es echt stressig ist, dass gerade eine Notfallsituation drin ist und es war jetzt nicht so, dass die das nicht mitgekriegt hätten, dass die von hinten irgendwie reingekommen sind, dass der Notarzt einen eigenen Zugang kommt, sondern die sind eben direkt zur Ambulanz und von dort, also es hat jeder mitgekriegt. Und, ja.
Aber ich glaube, dass die natürlich nicht das Wissen haben, was auf einer Gyn alles sein kann.
Definitiv
und nicht. Und dass es da Sachen gibt, an denen man versterben kann und die kommen auch in eine Gyn-Ambulanz, weil die stellen sich vielleicht da andere Sachen vor oder Erkrankungen.
Ja.
Und die glauben vielleicht nicht, dass da jemand kommt mit einer so starken Blutung, ist ja wurscht warum,
das ist wie, dass der daran versterben kann. Aufzeigen willst.
Gynäkologische Blutungen sind richtig wild. Mm-hmm. Also ich habe das auch einmal gesehen, wo ich im OP-Praktikum war, wo sie dann eben eine gebracht haben und da ist links und rechts vom Bett runtergerunnen.
Ja,
ist richtig schaut wild.
Schaut wie Emergency Room aus.
Dann, also ein Schaß ist dagegen.
Ja, manchmal wirklich. Nein, also wie nachher dann der Notfallsraum ausschaut, meine ich. Ja, also das, genau. Da kannst das du mal eine Stunde putzen gehen.
Ja.
Nein, es ist wirklich
und du musst
so.
Wieder gleich schief machen, das ist ja das Nächste und du bist ja allein.
Ja.
Ja, weil du weißt ja nicht, wann kommt der nächste Notfall. Weil genau. Die rufen die vielleicht 5 Minuten, 10 Minuten vorher an, wenn's Glück hast und sonst da...
Wenn's nicht waren und sonst sind's vor der Tür
genau, gestanden. Sonst stehen's vor der Tür. Das heißt, du musst natürlich den Raum wieder gleich schief machen und alles auffüllen im Notfallkoffer oder im Notfallwagen, weil du weißt nicht, wann der nächste ist und da musst wieder alles griffbereit haben, weil da geht es wirklich um Minuten oft.
Ja, und ich glaube, dieses Unwissen, das, was man natürlich dann auch also versteht, dann wenn man sagt, okay, man weiß es nicht. Aber ich finde auch, egal ob es jetzt Krankenhaus oder Arzt ist, was ich einfach wahnsinnig gern gemacht habe, man muss jetzt dazu sagen, um einen Blick so hinter die Kulissen zu haben, zum Beispiel auf der Gyn war es eben so, oder in der Frauenklinik war es so, da waren 3 Ärzte, Hauptdienst, ein Beidienst und einer, der im Kreißsaal zuständig war. Und dann war der Beidienst und der Hauptdienst waren quasi für die Ambulanz zuständig, für den Kreißsaal, wenn was braucht wird, Operationen in der Nacht, für eine Gynstation und für 3 Gebärstationen zuständig, für alle miteinander. Das heißt, wenn ich die ganze Nacht in der Ambulanz was zum Tun gehabt habe, habe ich immer irgendwie einen Arzt braucht. Und da musst du halt gut einschätzen können und sagen, okay, wer kann warten, wer kann nicht warten. Und dann hast du größere Operationen, wo einfach der Arzt einmal 1-2 Stunden im OP ist oder bei Geburten, wo es einfach kritischer ist, wo nicht nur der Assistenzarzt dabei sein muss, sondern der Oberarzt.
Ja. Oder einfach ein Kaiserschnitt, das dauert einmal eine halbe, dreiviertel Stunde, ist einfach weg.
Und da,
auch wenn der Kaiserschnitt gut funktioniert und alles nach Plan. Aber es ist eine halbe, dreiviertel Stunde bis Stunde einfach weg.
Genau, natürlich hast du irgendwo immer einen Arzt. Also es wird dich keiner versterben, jetzt weil einer da jetzt nicht griffbereit ist.
Aber trotzdem.
Aber ich habe dann für mich immer gelernt und habe die Patienten aufgeklärt. Ich bin eben in die Ambulanz, in den Warteraum gegangen und habe ihnen erklärt, das ist die aktuelle Situation, für was sind die Ärzte alles zuständig. dann war es für die natürlich kein Problem, weil die ja Hintergrundwissen haben. Aber ich finde das dann immer ein bisschen kritisch, auch wenn es stressig ist. Und klar, denke ich mir, es ist unser Job und ich kann nicht einfach einen Patienten anmaulen und sagen, naja, warten Sie jetzt einfach mal oder warum kommen Sie jetzt erst daher oder sonst irgendwas, wo ich mir denke, für den ist es gerade eine Akutsituation, warum der in die Ambulanz gekommen ist. Es ist manchmal schwer zu verstehen oder wo man sich da reinfühlt, aber trotzdem sind wir diejenigen, die da sind zum Helfen und zum Unterstützen und es ist unser Job.
Ja. Und der hat halt einfach Angst, dass mit ihm was nicht stimmt.
Dass mit ihm was nicht stimmt oder vielleicht mit der Schwangere dann noch mit dem Baby. Genau,
Angehörige oder mit dem ungeborenen Kind, was natürlich mit unglaublichen Emotionen dann auch verbunden ist. Und da ist jede Minute für dich natürlich, weiß nicht, unglaublich schrecklich, nicht? Weil du willst einfach nur wissen, ob alles in Ordnung ist beim Baby und musst dann dort sitzen und warten.
Genau.
Und du hoffst dir nur, dass du schnell eine Antwort kriegst.
Genau, und ich finde einfach Aufklärung kaum ist das Allerbeste, weil dann regen sie sich nicht auf, naja, warum geht nichts weiter?
Genau.
Logisch, weil nichts weitergeht, weil ich keinen Arzt habe, weil der gerade irgendwas Wichtiges woanders zum tun hat. Und das ist eh dann, es ist eh zum Triagieren. Und das ist, auch wenn du nicht überall am Bogen ausfällst, aber es ist alles zum Durchtriagieren und man sagen, okay.
Ja.
Oder gibt man mal Schmerzmittel her oder der Arzt sagt, gibt es denen mal Schmerzmittel, ob er Allergien oder sonst irgendwas. Man kann schon gewisse Dinge abfedern oder man sagt, du, in der Zwischenzeit nehme ich gleich ein Labor ab, weil bis der dann dran ist, dann habe ich schon ein gesamtes Labor mit Entzündungswerte, weil die brauchen eher ein bisschen mehr als eine Stunde. Und sonst da hättest du untersuchen gehabt und hättest wieder warten müssen aufs Labor.
Ja.
Also so ist dann, natürlich geht es nicht immer, dass du immer das Optimale hast, aber ich finde so dieses Verständnis von Seiten der Ambulanz, Pflege, Arzt, Assistentin oder sonst irgendwas, aber dieses Anschnauzen
bringt ja nichts. Es bringt beide Seiten nichts und ich glaube, man braucht ein gegenseitiges Verständnis. Und was ich halt immer sehe, gerade beim medizinischen Personal, dass halt jeder Arbeitstag natürlich Routine ist oder mit ganz viel Routine verbunden ist und dass dann halt die Aufklärung ein bisschen fehlt, weil du müsstest ja jedem Patienten immer dasselbe erzählen und es vergessen, dann, ich finde, das nimmt immer mehr ab.
Mhm.
Also Leute, die vielleicht schon viel Berufserfahrung und so haben und für die einfach so routiniert sind, vergessen auf Dinge zu erklären, weil es für sie einfach so selbstverständlich ist, wie es abläuft. Und man denkt dann oft nicht mehr dran, dass ja der Patient vielleicht noch nie da war, dass der keinen medizinischen Beruf hat und dass der einfach nicht weiß, was da abgeht. Und gerade in den Abend- oder Nachtstunden kann es sein, dass du in der Ambulanz sitzt, gerade kein anderer da, weil du weißt ja nicht, wer in den Behandlungsräumen ist und du siehst niemanden, auch nicht vom Personal und du denkst dir, was sind die alle?
Ja.
Schlafen die da? Hallo, ich warte danach, denkt sie dir. Und dabei bist du vielleicht in einem Behandlungszimmer und rennst von einem ins nächste Behandlungszimmer und das sieht der aber nicht.
Ja, und da gibt es Zwischentüren teilweise, wo du also nicht draußen rumrennst, wo im
Wartebereich. Gleich zwischendrin, nicht?
Ja, genau.
Und das sehen natürlich die Leute nicht. Und die glauben, okay, es ist keiner da, es ist alles ruhig und ich warte aber.
Ja.
Also was tun die?
Ja. Genau, also die E-Card stecken ist, sagen wir mal so, in den meisten Fällen nicht die Reihenfolge, wie es ist. Und es steht eh immer mehr bei den Ärzten auch dabei, wo dann steht, bitte, es wird nach Dringlichkeit eingestuft und so weiter. Aber man muss halt den Hintergrund wissen, warum, was ist dringlich. Also natürlich, es fühlt sich jeder als dringlich, weil er sagt, jetzt bin ich schon da. Aber es gibt dann halt wirklich, wenn jemand fast verblutet oder einen Herzinfarkt hat oder zum Reanimieren unter Reanimation ins Krankenhaus kommt, nehme ich den vorher.
Der kann. Ja, weil sonst muss der direkt zum Bestatter.
Ja.
Also den hätten sie dann brauchen gar nicht in die Ambulanz stehen.
Zum Beispiel.
Ja.
Zum Beispiel.
Genau. Also so viel dazu zu unserer Ambulanzfrage.
Genau.
Dann haben wir noch eine Frage gestellt bekommen, beziehungsweise du, zu Schlafstörungen.
Dieser Podcast wird präsentiert von Ecosi, die göttliche Essenz des Lebens.
Ein Olivenöl, das Gesundheit und Genuss vereint. Von griechischen Olivenhainen direkt in deine Küche, veredelt in der Steiermark. Für ein Leben voller Geschmack und Vitalität.
Mit dem Code NURSE10 erhältst du 10% auf deine nächste Bestellung auf ecosi.at.
Genau.
Und da, glaube ich, gehen wir jetzt nur auf die primären Schlafstörungen ein, weil es gibt ja Schlafstörungen, die durch eine Erkrankung verursacht sind oder bedingt sind.
Ja, genau.
Und wir möchten uns aber nur auf die primären beziehen, also da, wo keine Grunderkrankung vorliegt.
Ja.
Und auch da möchten wir die Anmerkung machen, dass wir keinen ärztlichen Rat oder keine ärztliche Aufklärung ersetzen können. Das heißt, wenn es um Medikamente geht oder um Supplemente geht, würde ich immer einen Arzt oder Ärztin des Vertrauens zu Rate ziehen.
Oder Apotheker. Apotheke, die genau, sind auch eine gute Ausbildung, wo die einfach auch pflanzliche Dinge oder gewisse Dinge, was du rezeptfrei kriegst, die kennen genau, sich super gut aus
und die kann man ja mal ausprobieren und schauen. Aber ich würde mir einfach wirklich ja von den beiden Berufsgruppen beraten lassen und sonst von keinem.
Richtig, und vor allem nicht von Dr. Google, weil Dr. Google weiß natürlich nicht den Hintergrund von diesen Dingen. Und man muss sagen, Schlafstörungen, das ist so ein weit gefächertes Thema. Angefangen von wirklich, weil einen was gerade beschäftigt oder einer das Essen am Abend schmier im Morgen liegt, bis hin zu jemandem, der einfach wirklich den Mond oder irgendwelche energetischen Einflüsse
der Esoterik-Schiene ist.
Ich pendel das alles aus heute. Gott, ich sehe gerade, die Mikro ist nicht offen.
Ja, überhaupt, die Kasteln sind nicht offen. Ah, jetzt ist die Akustik heute, kann sein, dass schlechter ist.
Wir entschuldigen uns jetzt gleich dafür. Entschuldigung, jetzt bin ich abgeschweift. Wir schweifen jetzt schon wieder. Nein, wir lassen das jetzt. Aber auf jeden Fall, es gibt wirklich Schlafstörungen vom Biss, muss man sagen.
Und auch von den Ursachen her.
Ja.
Und da wird halt echt schauen, okay, es gibt etwas, was fast immer hilft. Und das Herz ist so ein bisschen... Ja, abdroschen an, gell?
Ja.
Aber es ist einfach die Bewegung.
Ja.
Also so viele Erkrankungen oder auch Störungen kann man verhindern, wenn man sich einfach genug im Alltag bewegt. Und wenn man nur eine Runde spazieren geht. Das ist so gut für die Psyche. Man kann vielleicht über gewisse Dinge noch einmal nachdenken. Gleichzeitig kann man vielleicht aber auch abschalten gut.
Ja, manche tun Musik gut. Manchmal, wenn man aufpassen
oder
muss.
Oder Podcast hören.
Oder unseren Podcast hören, genau. Aber es ist zum Beispiel... Nachdenken, ja, für Leute, die dann nicht über die Nacht trinken und dann so ein bisschen ins Gedankenkreis kommen.
Das Grübeln,
weil da muss man dann sagen, da gibt es so spezielle Gedankenstopptraining, wo man ganz gezielt sagt so, und mit dem Reiz oder mit dem Training hole ich mich da jetzt aus und du das ganz bewusst abstoppen, dass ich sage, na und jetzt da Schluss, aus und das war's.
Also man muss, glaube ich, abwägen, wenn ich zum Beispiel laufen gehe. Also für mich ist das immer ganz wichtig. Ich kriege da immer neue Ideen und ich denke halt früher über Sachen danach. Also mir kommt vor, ich kann da die Gedanken gut ordnen.
Beim Laufen, ich muss schauen, dass ich das Schnaufen irgendwie dann singe, weil ich mir denke.
Nein, mir kommen da ganz viele neue Einfälle.
Mhm.
Ich genieße das voll. Also ich kann zum Beispiel in einem Fitnessstudio nicht trainieren. Also ich bin eher der Cardio-Typ, weil ich kann nur, also mir macht es am meisten Spaß, wenn ich Sport mache, wenn es draußen ist.
Ja,
ich kann indoor nicht, es macht mir einfach keine Freude, ich weiß nicht warum. Egal um was es geht, es ist einfach outdoor viel besser. Und ja, beim Lauftraining kann ich mir zum Beispiel total gut also die Gedanken sortieren. Aber man muss halt aufpassen, weil dieses Grübeln einfach schlecht ist.
Ja.
Wenn man dann sagt, es ist irgendwie so eine negative Gedankenspirale, dann ist es gut natürlich, wenn man solche Trainings vielleicht macht.
Genau, und vor allem, es gibt dann auch so einfache und banale Dinge wie Rituale einzuführen, wo man sagt, man muss jetzt ehrlich sagen, jetzt da wird sich das jeder vorstellen, wenn ich das jetzt erkläre, wenn du frisch geduscht oder frisch gebadest in dein Bett gehst und es ist frisch überzogen. Es gibt kein besseres Gefühl, wenn du dich in ein frisch überzogenes, frisch geduscht ins Bett einlegst.
Das stimmt.
Also, und jeder wird sehen, jetzt wird jeder denken, sie, boah, ja, das stimmt. Aber das sind so zum Beispiel so Methoden, wo man sagt, okay, oder ich nehme Lavendel. Man geht wirklich in diese Richtung, wo man sagt, okay, Aromapflege zu verwenden. Es gibt ja nicht nur, dass man sagt, man muss gleich Medikamente nehmen, aber es gibt einfach so Techniken, wo man einbauen kann, eben wie zum Beispiel Lavendel. Ob es jetzt ein Lavendelduft ist oder ob es ein Fußbad ist oder auch ein Ganzkörperbad, gibt es ja ganz viel Badesalze oder Substanzen, die was mit Lavendel passiert sind. Oder man sagt, okay, man hat ein Ritual, am Abend Honigmilch zu trinken oder eine Wärmeflasche mitzutun, weil mir tut zum Beispiel Wärme wahnsinnig gut. Also mit Wärme, da kann ich mich abschalten. Und was vielleicht ganz blöd klingt, so Begrenzungspolster. Ich muss mich manchmal dann spüren.
Du musst dich spüren mit dem Polster?
Ja. Okay. Also ich habe mir schon mal überlegt, ob ich mir nicht eine Gewichtsdecke zulege. Weil hin und wieder glaube ich, dass das gar nicht so schlecht ist. Manche Leute beschreiben das sehr gut. Ich habe das noch nie ausprobiert, gell?
Ja.
Aber hin und wieder, ich habe ein Stillkissen zu Hause.
Die sind auch mega bequem.
Ja, und da tue ich mich oft einfach so positionieren und da kann ich einfach, wenn ich die richtige Position habe, kann ich mir so richtig entspannen.
Ja.
Und wenn man solche Rituale oder für sich das Passende findet, weil nur weil dir jetzt Lavendel passt, passt es mir ja nicht.
Ja, und manchen taugt der Duft vielleicht auch nicht. Also von dem her. Und was halt auch ist, Bildschirmzeit. Also man weiß, dass das ein bisschen einen Einfluss hat.
Was, dass man schauen sollte oder nicht?
Nicht schauen sollte,
Also vielleicht weil ich schlafe, ich werde immer müde. Ich werde immer,
Echt?
Ich werde müde.
Ja, ich zum Beispiel gar nicht. Also mir pusht das schon ein bisschen auf. Weil dann liest sie wieder
was. Du schaust dir nur wilde Sachen.
Was schau ich für wilde Sachen?
Ja, irgendwas wird schon sagen.
Da weißt du, jetzt fällt mir ein, was du für wilde Sachen schaust.
Warum?
Wie heißt das eine? Was du da, ist das auf RTL Plus?
Was?
Was da um die wilden Sexpraktiken gegangen ist? Da hast du das, wann hast du mir das erzählt? War das nicht auf RTL Plus? Irgend so eine Sendung?
Ah!
So eine Serie, auf was RTL war Plus? Das?
Ja, ja, Stranger Things war das.
Ah ja, ich habe gedacht, Stranger Things, aber ich glaube, das ist es nicht.
Nein, wo ich gedacht habe, also das war sehr interessant, wie, wie Paare, also welche Ideen sie haben und was sie gern so machen würden. Nicht nur sexuell, sondern auch wirklich so mental, also so Tantra, also so Atemübungen gemeinsam. Also das ist jetzt da... Stell mich nicht in so eine Ecken, Lisa.
Ja, ja, jetzt hat sie einmal die Soft-Sachen erzählt.
Die erste Staffel war wirklich soft. Die erste Staffel war soft, die zweite Staffel...
Weil das, was du mir erzählt hast, da war nichts mit Atemübung.
Die zweite Staffel war wild. Also da hab... Ja, ja. Ich kenne ein paar Leute, die das nicht anschauen haben können. Aber ich finde es immer spannend, wo man so nicht erwartet, was dann in den vier Wänden dann passiert oder was sich so unteren, das ist, finde ich, dann so spannend in diesen Dingen.
Ja, ja.
Nicht, dass irgendwelche Praktiken, das interessiert mich nicht.
Schauen.
Ja, nein. Aber ist grundsätzlich, was so die Leute sich denken. Und jetzt schweifen wir komplett wieder ab.
Ja.
Also jetzt kommen wir wieder da zurück zur Bildschirmzeit. Aber schau, wir zwei sind allein schon konträr. Ich werde müde bei den Dingen und die pusht es auf.
Ja.
Und deswegen, es muss jeder für sich ein Ding finden, einen Weg finden, wo er sagt, okay, das hilft mir gegen Schlafen. Und man muss dazu sagen, liebe Leute, es ist einmal voll normal und voll in Ordnung, dass man mal schlecht schläft.
Ja.
Und es muss dann einmal keinen Grund haben. Es gibt nicht immer eine Erklärung, warum man jetzt da nicht gut schläft.
Und es ist auch nicht immer gleich eine Erkrankung.
Und
man braucht nicht immer gleich ein Medikament.
Ja, und was wir dann, das erklären wir euch nachher dann, weil wir haben jetzt ein neues Ding, was wir einführen, bei jeder Folge. Und jedes Organ hat eine Uhrzeit. Das ist auch die Organuhr. Und zum Beispiel die Leber ist ein Organ, das was zwischen 2 und 3 in der Früh, glaube ich, oder 1 und 2 in der Früh zum Arbeiten anfängt, wenn da was nicht passt zum Beispiel. Also passt, wenn sie einfach übermäßig viel zu arbeiten hat, weil jetzt einfach was Fettiges gegessen. Oh, ich hätte jetzt also aufs Essen bezogen, Lisa.
Man am Abend noch ein Schnitzel selber gegessen.
Zum Beispiel, was die so jetzt da nicht irgendwie schlecht tut, also wo du sagst, die kann gut einschlafen, aber die sogar doch ein bisschen mehr zu tun hat das nicht. Und dann wachst du um diese Zeit auf. Und das ist ganz spannend, wenn du das immer wieder mal hast. Wäre interessant, einmal die Organuhr zu schauen. Das könnte man auch mal mit einbringen.
Das stimmt.
Ja, die Zeit.
Ja, das werden wir das nächste Mal dann auf unsere Folien vorbereiten. Oder im Laufe der Woche.
Ich schreibe es mir auf. Ich schreibe es mir auf.
Ich will nicht so viel versprechen. Ja, also bezüglich der Schlafstörung habt ihr jetzt ein paar Tipps von uns bekommen. Ansonsten konsultiert wirklich Hausarzt, Hausärztin.
Ja, ja.
Wenn ihr selbst nicht mehr weiter wisst und wenn das wirklich länger andauert. Also wenn man ab und zu schlecht schlaft, ist das eine kleine Erkrankung. Wenn man das wirklich regelmäßig hat, wenn man merkt, dass einem das richtig schlaucht an einem Alltag, weil man einfach über einen längeren Zeitraum schon nicht schlafen kann, dann unbedingt mit dem Hausarzt sprechen.
Ja.
Und da kann es natürlich dann schon hilfreich sein, einmal eine Zeit lang einfach Medikamente zu nehmen, um den Körper diese Auszeit, diesen Schlaf und diese Ruhe zu gönnen. Ist,
genau. Ja. Oder was man auch erwähnen muss, dass man zum Beispiel zu einem Psychologen geht, wo man zum Beispiel Verhaltenstraining lernt. Das ist auch ein Punkt und man muss nicht immer einfach sagen, das ist so ein Stempel von unserer Gesellschaft, dass man sagt, ma, ich gehe jetzt zum Psychiater oder zum Psychologen, aber ein Psychologe kann zum Beispiel mit ihnen ein Verhaltenstraining machen und das ist auch, wo man diese Gedankenstopptraining, einfach so ganz bewusste Dinge einfach lernt und das ist auch eine coole Sache, dass sowas angeboten wird, beziehungsweise dass es die Möglichkeit gibt. Und bevor man sich dort 7000 Dinge durchliest, ich meine, man findet im Internet sehr viele Dinge.
Alles. Und alles Mögliche. Also ich wäre mittlerweile wirklich vorsichtig, wenn man jetzt da irgendwas googelt.
Ja, auf jeden Fall.
Weil man kommt von Pontius zu Pilatus auf irgendwelche Sachen und davon stimmt vielleicht die Hälfte. Und
wenn überhaupt.
Ja, und
auf was an, stimmt man gar nicht, aber was auf die zutrifft, weil das weißt du ja nicht. Also das kannst du nicht herausfiltern.
Genau. Was für dich dann passend ist, weil es fällt oft einfach das theoretische Hintergrundwissen dann, dass man sagt, okay, das passt für denjenigen oder mit dem kann man mal starten und probieren. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich einfach, ja, jemanden eine Fachexpertise einholt.
Genau. Ja.
Und dann haben wir noch eine Frage bekommen. Ich glaube, die machen wir noch. Und dann.
Sicher.
Ja, sind wir von dort her eh wieder gut dabei.
Ja.
Und zwar haben wir die Frage gekriegt, wie Pflegekräfte mit dem Tod oder mit Todesfällen umgehen.
Mhm.
Die Dame hat uns geschrieben, weil sie gesagt hat, in ihrer Familie war das nie so Thema. Also sie hat jetzt als Kind zum Beispiel nicht gelernt oder als Jugendliche, wie man jetzt mit einem Todesfall umgeht, wie man trauert, ob man Trauer jetzt zulassen zum Beispiel oder so weiter. Und ob wir das lernen und was wir da lernen zum Beispiel als Pflegekräfte. Genau.
Mhm.
Und ich glaube, dass das ganz viele betrifft.
Ja.
Also ich glaube, dass die wenigsten lernen, wie man mit Trauer umgeht aus der Familie. Ich glaube, dass das so eine Ausnahmesituation ist, wo man vielleicht ein Kind auch gar nicht so heranführen möchte und ein bisschen ausgrenzt, wenn er todesvoll ist. Also ich glaube, dass das die wenigsten wirklich gelernt haben, sondern wirklich dann erst in Berührung kommen damit, wenn man vielleicht ein bisschen älter ist und dann wirklich ein Familienmitglied verliert.
Ja.
Und dann hat man so den ersten nahestehenden Menschen, den man verliert. Und dann muss man irgendwie selbst lernen, wie gehe ich jetzt damit um, wie verkrafte ich das.
Mhm. Ja, und es ist eine gute Frage, ob wir das lernen. Es gibt viele Methoden, die angewandt werden, dass du weißt, wie du mit umgehen sollst. Also lernen, das ist irgendwie...
Finde ich fast nicht. Also ich finde, man lernt so das Theoriewissen, dass man sagt, was sind die Sterbephasen nach Kübler-Ross.
Genau.
Man sagt, was sind die Anzeichen, die ich vielleicht am Körper sehe vom Patienten.
Genau.
Also ganz viel dann das Theoretische, was ist der, also die kulturellen und religiösen Unterschiede vielleicht.
Ja,
wie versorge ich dann den Leichnam? Genau. Also das lernt man ziemlich genau.
Mhm.
Und dann hat man eigentlich nur mehr in diesen Supervisionen die Chance, dass man mit einem Mediator oder mit einer Mediatorin drüber spricht, wenn man sagt, das belastet mich, im Praktikum was erlebt. Oder da war jetzt zum Beispiel der erste Todesfall von einem Patienten. Und da kann man natürlich die Frage stellen. Aber ich glaube, dass ganz viel in Kontakt tritt man dann eher, wenn man wirklich arbeitet, finde
ich. Wenn man arbeitet und da und auch in der Arbeit gibt es ganz unterschiedliche Methoden, sage ich jetzt einmal. Mhm. Und ich finde auch, es hängt von der Situation ab.
Ja, und auch vom Team, oder? Also wie das dann vielleicht da angesprochen wird.
Genau.
Weil oft reicht es ja, wenn man mit einer Kollegin einfach im Dienst noch darüber spricht. Und ab und zu reicht es vielleicht auch nicht.
Genau. Und ich finde, es ist auch von der Situation zu Situation, wenn ich jetzt so ein bisschen zurückdenke, wo man manchmal einfach sagt, okay, boah, man spricht einfach mit der Kollegin, was man erlebt schon zum Beispiel im Nachtdienst. Ja. Oder man erzählt es bei der Dienstübergabe und das passt für einen dann so, weil, man muss jetzt auch dazu sagen, eine Pflegeperson sollte sich schon sehr gut abgrenzen können. Natürlich nimmst du immer was mit und mit nach Hause und es gibt da Dinge, die ich mal mit meinem Partner bespreche, natürlich unter Datenschutz, aber gewisse Dinge, wo ich sage, boah, das war jetzt halt eine krasse Geschichte, die möchte ich gerne loswerden oder da rede ich einfach mit ihm.
Er merkt es vielleicht auch, weil man ja dementsprechend vielleicht irgendwie eine gedrückte Stimmung ist oder so nachdenklich.
Aber es gibt da Situationen, was für einen oder für einen Außenstehenden, der vielleicht da nicht so mit gut umgehen kann oder das Wissen nicht hat, wo man sagt, boah, das wirkt jetzt so kühl irgendwie und ja, tragisch, dass das jetzt passiert ist, aber das Leben muss trotzdem für die anderen weitergehen. Also das ist dann irgendwie, hängt's, finde ich, extrem von der Situation ab. Und so wie du schon vorher gesagt hast, es gibt dann Situationen, also wir haben zum Beispiel im Team, wo wir dann sagen, wenn es wirklich so Ausnahmesituationen sind, wo wir einfach dann allgemein drüber reden, interdisziplinär drüber reden, also wirklich mit den Ärzten drüber sprechen, die vielleicht bei dem Vorfall auch wirklich dabei waren. Und auch zu reflektieren, was haben wir gut gemacht, was haben wir nicht gut gemacht. Und ich finde auch so diese Ausnahmesituationen ist ein Tod oder Sterben immer, egal ob es jetzt eine Akutsituation ist oder jemand dann wirklich in den Sterbephasen zu begleiten ist. Und ich finde, umzugehen mit dem Tod oder mit so Akutsituationen, das haben wir irgendwie als Pflegepersonen, wenn du den Beruf angehst, irgendwie so.
Ich glaube, du lernst das. Du lernst das, glaube ich, wie gehst du, also für die selber, was sind meine Grenzen?
Ich glaube, dass man es mitnimmt. Dass du das als diese Berufung, was man sonst immer so schön sagt, wenn du wirklich eine Berufung hast, den Beruf auszuüben, finde ich, hast du da einen gewissen Teil, wo du das mitnimmst. Wie gehst du damit um?
Kann sein. Also mir ist vorgekommen, ich habe das gelernt damals auf der Palliativstation.
Ja, ist natürlich eine krasse Station.
Ist eine krasse Station. Ich habe mir vorher nicht so viel Gedanken darüber gemacht eigentlich, ob ich damit gut umgehen kann oder nicht, auch vor der Ausbildung nicht. Und mir kommt vor, ich habe da auf der Station wirklich gelernt, wo meine Grenzen sind. Weil ich trotsch gern mit den Patienten, zum Beispiel während der Körperpflege, das ist ja egal, dass ich mit denen einfach rede. Und natürlich baust du eine Bindung auf. Und ich habe da einfach gelernt, wie sehr kann ich da eine Bindung aufbauen, was ist dann zu viel, weil es gibt immer Patienten, die vielleicht gleich alt sind wie du oder das vielleicht überhaupt kennst oder keine Ahnung, nicht? Wo du irgendwie einen Bezug hast oder das gemeinsames Hobby, das ist ja wurscht was. Dann hast du irgendwie eine Verbindung zu den Menschen. Und da muss man, finde ich, auch voll aufpassen.
Ja.
Oder auch Patienten, die immer wieder kommen. Gerade oft so die Krebspatienten, die begleitest oft wirklich Jahre.
Ja.
Und da, glaube ich, muss man total aufpassen, wo ist die emotionale oder wo ist da wirklich meine emotionale Grenze, dass man sagt, na, das ist ein Patient und kein Freund im Prinzip. Und man muss da ein bisschen aufpassen, weil man sonst zu sehr in den Thema ist.
Ja, das definitiv. Und es gibt dann auch Situationen, wo man, finde ich, als Pflegeperson Emotionen zulassen darf.
Auf jeden Fall.
Und es gibt, glaube ich, ich traue mir das zu sagen, dass sie sicher jeder zweite Pflegeperson schon irgendwann einmal einen Moment gehabt hat, wo es im Server die Tränen gedrückt haben oder einfach, wo man so kommt, boah, das ist jetzt wie ein Kloß im Hals, wo man echt aufpassen muss. Ich glaube, das traue ich mir zu sagen, jede zweite Person da irgendwie.
Wenn nicht jeder. Ich glaube, dass jeder sofort einen Moment weiß und einen Patienten, der in Erinnerung geblieben ist, weil es einfach eine schlimme Situation war. Also ich glaube, dass jeder einen Todesfall kennt, der sagt, der war für mich echt heftig. Also ich glaube, egal auf welcher Station
oder dir jetzt sofort
im welchem Setting
du
bist, ich glaube, man weiß einfach, ein Patient oder Patientin fällt da fix ein.
Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch, ja. Aber wir sind ja alles nur Menschen.
Ja.
Und was ich, glaube ich, so als Rat mitgeben kann, also es muss natürlich die Familie auch offen sein, reden. Also die Kommunikation in dem Thema, und weil du vorher die Kinder angesprochen hast, die vor dem Thema irgendwie zu schützen, natürlich kindgerecht und alles, das brauchen wir jetzt da, glaube ich, jetzt nicht ansprechen. Okay, wir sprechen es an, wir müssen. umgeswitcht in meinem Kopf.
Werden Satz ist jetzt doch die Kehrtwende, Achtung, scharfe Kurve.
Sackgasse. Nein, ich finde, dass das schon wichtig ist, und es gibt auch schon wahnsinnig gute Bücher, wie du jemanden oder ein Kind näher bringst von Verlust oder von Tod, wo du einfach das spielerisch oder mit einer Geschichte dem Kleinkind oder dem Kind erklärst. Und ich finde nicht das Richtige, dass man sagt, du hast mit dem nichts zu tun, und es ist das genauso das Gleiche, finde ich, wenn ein Tier verstirbt, für ein Kind, irgendwie so als Lieblingstier, das ist auch so ein Thema. Es gehört zum Leben dazu, leider, muss man sagen. Und das, ich finde, das Reden, die Kommunikation darüber und das nicht totschweigen, weil jeder geht anders um mit Trauer, das muss man auch sagen. Also du wirst vielleicht anders umgehen wie ich, und das muss man auch respektieren, wenn einer sagt, ich brauche jetzt mal ein bisschen für mich Zeit.
Ja.
Aber es darf nicht komplett totgeschwiegen werden und sagen, wird nicht drüber geredet, über Gefühle, weil das ist genau für manche dann der falsche Weg.
Und ich glaube, dass wir eben durch unseren Beruf genau wissen, wie wir mit Trauer umgehen, durch die Erfahrung, dass wir sagen, okay, mir hilft das, wenn ich drüber rede, oder mir hilft es nicht, wenn ich drüber rede, dafür mache ich halt irgendeinen anderen Ausgleich oder keine Ahnung.
Ausbauen zum Beispiel.
Oder ist ja wurscht. Mir hat es zum Beispiel geholfen, dass ich mein Buch angefangen habe zum Schreiben über den Tod.
Ja, das warte ich schon.
Das war das schon Jahre.
Wie viele Jahre?
7 Jahre.
Ja,
schreibe ich jetzt schon dran. Aber ich bin nicht immer in der Stimmung, dass ich über Sterben schreibe. Das muss stimmt. Sagen, es passt nicht zu jeder Lebensphase. Und ich habe das auch schon probiert, dass ich mir einfach zugesetzt, obwohl ich nicht so jetzt in der Stimmung war, über Sterben zu schreiben. Und dann passt das nicht. Das Kapitel merke ich dann einfach, dass das gar nicht dazu passt, zu den anderen Kapiteln.
Ja.
Also es passt nicht zu jeder Lebensphase von mir. Ja. Aber es passt immer wieder. Und irgendwann hoffe ich, dass ich es eben
fertigstellen kann. Bis zum 40.
Weil ich es eventuell zusammengebracht habe.
Ah, sicher.
Ich glaube, da hat jeder so seine eigenen Dinge. Und zum Thema Kinder, also ich habe, dadurch, dass wir jetzt ein paar Sterbefälle ja gehabt haben in den letzten Jahren in der Familie und ich mittlerweile 2 Kinder habe und vor allem die Große war davon betroffen, weil sie das mitgekriegt hat, habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht, okay, wie viel erzähle ich ihr? Und es war dann wirklich so, dass ich sie ja mitgenommen habe auf die Palliativstation zu unserem Angehörigen, und da haben wir ganz viele gesagt, wieso nimmst du das Kind mit und keine Ahnung. Aber mir war es wichtig, und ich habe natürlich mit ihr vorher geredet. Und ich habe mit ihr auch vorher geredet, sie kann draußen, oder sogar so einen Spielbereich geben mit ein paar Büchern und ein bisschen Lego. Ich habe gesagt, du kannst da bleiben oder du kannst natürlich auch, wenn du magst, ins Zimmer mit reingehen. Und sie hat dann kurz überlegt und sie war dann auch kurz im Zimmer drin. Und ich glaube, dass das auch wichtig war für sie. Also ein bisschen der Abschluss auch mit dem Angehörigen. Und ich glaube, es muss natürlich auch das Setting passen, und die Palliativstation, da haben natürlich auch, also der Patient ist natürlich auch ruhig, die haben dann oft einen Barfuß. Also es ist jetzt, der Angehörige, der da betroffen war, hat dann jetzt nicht irgendwie einen Eindruck gemacht, dass dem jetzt wirklich schlecht geht oder dass der keine Luft kriegt oder ganz viel Schmerzen hat. Ja. Also dieses Bild, ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen,
wie
der Patient quasi beieinander ist, dass das nicht irgendwie traumatisierend oder erschreckend wirkt. Aber man sagt, er ist ruhig und er schaut jetzt nicht leidend aus. Dann glaube ich, kann man da eine gute Verabschiedung vielleicht erfinden, und auch für ein Kind. Und man weiß nie, wann der erste nahe Angehörige von dem Kind verstirbt. Und deshalb finde ich, dass man, oder versuche ich halt zumindest, bei meinen Kindern den Weg zu finden, das offen anzusprechen und sie da ein bisschen mitzunehmen und einfach zu sagen, dass es in Ordnung ist zu trauern, dass wir alle trauern, dass die Mama trauert, dass auch Papa trauern kann und dass auch sie trauern dürfen und einmal weinen dürfen und dass wir trotzdem auch ganz oft über den Menschen sprechen, auch wenn er schon im Himmel ist. Also meine Tochter spricht ganz oft über unsere verstorbenen Familienmitglieder, weil sie für sie trotzdem irgendwie
präsent sind.
In Geschichten noch präsent sind, genau. Ja. Und sie ist ja Allheiligen und so natürlich auch dabei und wir gehen ja immer Kerzen anzünden oder mal Blumen einfrischen und so weiter. Und es ist für sie jetzt nichts Trauriges. Und natürlich ist es der Gedanke mit dem Himmel und wenn man in die Sterne schaut und so, dass da der Mensch ist. Also man erzählt es dann halt auch so und das passt für sie. Und ich glaube, dass für sie das so der Weg ist, ja, mit dem klarzukommen.
Und man muss sicher dann auch schauen, eben so wie du auch gesagt hast, wie der Patient oder der Angehörige beieinander ist oder wie er ausschaut. Und auch natürlich, es muss zum Typus vom Kind passen.
Auf jeden Fall. Wenn ich schon merke, der ist voll introvertiert und das wird dann überfordern. Es kommt darauf an, wie alt das Kind vielleicht ist, ja.
Du kannst, da muss man ganz sensibel sein, Fingerspitzengefühl haben und einfach aufs Mama-Herz hören, glaube ich, dass man sagt, okay, ich kann es mein Kind zumuten oder wie viel kann es zumuten. Genau,
auch ob ich mein Kind mitnehme zu einem Begräbnis und so weiter, ich glaube, da muss man das halt einschätzen. Aber ich würde jetzt prinzipiell nicht sagen, dass man von vornherein sagt, nein, das ist ein Tabuthema.
Finde ich auch nicht
gut. Also ich glaube, man sollte vielleicht überlegen, was passt für mich, was passt für uns als Familie und was könnte für mein Kind passen.
Ja.
Genau.
Das stimmt.
So viel zum Thema
Hörerfragen.
Hörerfragen. Und jetzt haben wir wieder mit dem Tod abgeschlossen.
Wir schwanken sehr.
Wir schwanken.
Aber wir kriegen vielleicht die Kurve zu unserer neuen Kategorie. Ja,
schau. Gut, dass
du schon wieder.
Ich hätte es schon wieder vergessen.
Du jetzt oben bei
da.
Dem.
Nein, steht ja da.
Ach so. Weil es stimmt, blättern dürfen wir nicht.
Blättern dürfen wir nicht.
In unserem Skriptkasten vom Tontechniker.
Das ist ja ganz genau. Und zwar haben wir uns gedacht, wir machen jetzt das Organ der Woche.
Ja.
Und ich habe als erstes aufgeschrieben, die Niere. Oder die Nieren.
Du hast nur eine, aber alle anderen sollten
alle anderen
zwei
haben wir auch zwei.
Wir sprechen von den
also
Nieren.
Also je nachdem, ob ihr mehr habt oder nur eine. Und wir haben uns gedacht, wir geben kurz einen kleinen Einblick, weil ich glaube, viele kennen die Niere oder die Nieren als Filterorgan. Also ich glaube, das weiß fast jeder, dass die für die Entgiftung zuständig sind.
Jo.
Und den Harn quasi produzieren. Aber die Niere kann noch ein bisschen mehr und ich glaube, da wird die Nieren voll unterschätzt. Ist einer meiner Lieblingsorgane, muss ich sagen. Vielleicht weiß ich es auch mehr zu schätzen.
Ich bin ein Nerd. Ich weiß nicht, ob ich ein Lieblingsorgan habe. Aber wir werden das jetzt, weil ich die Organuhr angesprochen habe, wir werden bei jedem Organ der Woche,
wenn es um die Wochen geht oder was.
Das ist ja wurscht, aber wir werden da die Organuhrzeiten dann einfach dazu mit einbauen.
Ah, das improvisierst du jetzt, weil jetzt haben wir von der Niere nicht die Organuhrzeit.
Ich werde das nachliefern. Soll ich schnell googeln?
Nein, das liefern wir nach.
Das liefern wir nach. Also erklär uns einmal die Niere.
Genau. Die Niere reguliert auch den Wasserhaushalt plus die Elektrolyte, den Säurenbasenhaushalt und den Blutdruck unter anderem.
Genau.
Plus, sie ist auch beteiligt bei der Bildung von roten Blutkörperchen. Das wissen, glaube ich, auch viele nicht.
Das wissen viele nicht,
Und da sind vor allem zwei Hormone zuständig, und zwar einmal das Renin, das in der Niere gebildet wird. Das ist aber ein hormonähnliches Enzym, also nicht direkt ein Hormon, wenn man jetzt auf die Biochemik eingeht. Aber
das ist wahnsinnig.
Nur, dass ihr es wisst.
Und das Zweite?
Der wird hauptsächlich in der Niere gebildet. Es wird sogar im Uterus, das habe ich auch nicht gewusst, zum Beispiel im Uterus wird das Renin auch gebildet. Ja.
Siehst du leider nie, aber was dazu.
Komischen Gebärmütter machen das eventuell oder auch nicht. Man weiß es nicht.
Ich würde eher auf nicht plädieren. Ja.
Oder selten. Wenn sie es nicht sollen, dann machen sie es. Also das Renin ist hauptsächlich zuständig für den Wasserhaushalt, Blutdruck und so weiter. Und dann gibt es noch das Erythropoietin. Das könnten wieder einige kennen.
Ja.
Dieses Hormon, weil das hört man oft auch in diesem Doping-Zusammenhang. Und das wird auch unter anderem von der Niere hergestellt, wird dann in den Blutstrom gespült, dieses Hormon, kommt dann im Knochenmark an und dort regt dieses Erythropoietin quasi an, dass mehr Erythrozyten, also rote Blutkörperchen, gebildet werden. Und je mehr rote Blutkörperchen ich habe, desto mehr Hämoglobin habe ich logischerweise und desto mehr Sauerstoff kann transportiert werden. Und deshalb wird dieses Erythropoietin auch oft chemisch hergestellt und die Sportler dopen sie mit dem. Also wird dann gespritzt, damit sie eben noch mehr Leistung. Sauerstoff transportieren können im Körper und dadurch leistungsfähiger sind.
Ja. Und was wir nicht vergessen dürfen, ganz viele Medikamente, was man nimmt, wird von der Niere ausgeschieden bzw. so gefiltert. Und deswegen muss man aufpassen, dass man gewisse Dinge nicht zu viel nimmt, dass man nicht unsere liebe Niere zerstört.
Genau. Also zum Beispiel das Novalgin ist so etwas, was eher den Nieren aufgreift, sag mal jetzt.
Genau.
Wo man aufpassen muss, bloß bei meinem Opa war es zum Beispiel so, der hat eine Linksherzinsuffizienz gehabt.
Ja.
Und deshalb hat er oft so Wassereinlagerungen, also eh ganz klassisch so Wassereinlagerungen in der Lunge gehabt und auch im Herzen, also im Herzbeutel. Und deshalb hat er diese Schleifendiuretika gekriegt. Sprich, man kurbelt quasi die Niere an, dass sie mehr Wasser ausscheidet. Mhm. Aber das kann natürlich sein, dass auch der Nieren schadet. Und da muss man oft sagen, dass bei den Medikamenten oft immer schwierig ist, weil man muss dann immer entscheiden zwischen Pest und Cholera, weil einerseits braucht man oft die Diuretika, damit man das Wasser halt kriegt, auf der anderen Seite ist es natürlich nicht gut für die Nieren.
Ja.
Und deshalb nicht schrecken, wenn ihr jetzt eine Novalgien oder irgendwas kriegt, es wird euch nicht umbringen.
Nein.
Weil man sagt immer, okay, man muss da ein bisschen entscheiden und man nimmt das halt einmal in Kauf, dass die Nieren mehr entgiften muss.
Ja.
Aber man achtet, wenn jemand so eine Nierenschädigung hat, dann wird man nicht unbedingt
jetzt ein
so ein Schmerzmittel geben. Ja. Was auf die Nieren geht.
Ja, sollte man darauf achten.
Genau, sollte man.
Sollte man.
Ja.
Genau. Und wir haben uns gedacht, wir geben euch einfach so kurze Short Facts.
Genau, über das Organ der Woche. Und das war Organ. Diesmal
die Niere. Okay. Ja,
passt.
Ich glaube, wir lassen
es. Ich habe alles von meinen Folien gesagt.
Bist fertig?
Ich bin voll zufrieden und ich bin fertig.
Und eben, wie gesagt, die Uhrzeit von der Niere liefere ich nach, gell?
Mhm.
Das werde ich gleich googeln.
Ja.
Und ja.
Also unser Fachwissen ist aus Google. Jetzt hast du es verraten.
Ja, aber ich weiß nicht auch nicht die Organuhr nicht in- und auswendig. Also Aha. Die Leber weiß ich so 1, 2, 3 in der Früh irgendwie so, aber nagel ich mich nicht fest.
Alles klar.
Ja?
In diesem Sinne, bleibt gesund
und wir hören uns.